Okay, Markus 9 haben wir aufgehört. Vor Ewigkeiten. Ich habe schon weißen Bart bekommen. Markus 9, Vers 14 sind wir heute. Letztes Mal haben wir gesehen, Jesus ist gerade mit Petrus und Johannes und Jakobus auf dem Berg der Verklärung, ne, so sagt man das ja, und jetzt sind sie wieder auf dem Weg runter. So, mal gucken, was passiert. Also Markus 9, Vers 14. Und als er zu den Jüngern kam, da sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und die ganze Volksmenge geriet zur gleichen Bewegung, als sie ihn sah, und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Jesus kommt runter, ne, die hatten so ein bisschen frei, so ein bisschen Outreach-mäßig, die vier, auf dem Berg. Die Jünger haben ein kleines Nickerchen gemacht beim Beten, ne, im Warten. Und dann haben sie was Krasses erlebt, nämlich Mose und wer war noch da? Elia, ne, und Jesus. Und die Stimme vom Vater, ne, vom Schöpfer, die sie hören durften. Das ist mein Sohn, auf den hört. Ne, der baut das Haus, nicht ihr. Er hat eine echt tolle Zeit da bestimmt. So, und die haben so viel erlebt, haben bestimmt so viel erzählt. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus, Jakobus und Johannes, na, Jesus ganz chillig, läuft den Berg runter. Aber die waren bestimmt voller Adrenalin, voller Aufregung. Mann, wir haben Mose gesehen, Elia gesehen, wir haben die Stimme selber gehört, so vom Vater. Ne? Ich meine, es muss eine richtig geniale Zeit sein. Die kommen da runter, preisend bestimmt, ne? Und lobend, so wie es bei uns ist, wenn wir irgendwas Krasses erleben mit Gott. Ne? Und jeder von uns hat das bestimmt schon mal, so irgendwas, wo man einfach so innerlich einfach so sich so freut, ne, so voller Kraft ist, so und voller Leidenschaft für Gott, ne, so ist es ja meistens, wenn man auf eine Freizeit geht oder so, ne, ist zwar total platt, aber irgendwie, du bist noch so voller Feuer. Warum? Ich glaube nicht wegen der Freizeit, sondern ich persönlich glaube wirklich, weil man sich mal wirklich Zeit nimmt für Gott. So, wenn man wirklich mal zu einem Ort geht, ganz bewusst und sagt, nee, ich möchte da Gemeinschaft haben, ich möchte dort den Heiligen Geist erleben. Ich glaube wirklich, unser Gottesdienst hier und jeder Tag und jede Sekunde unseres Lebens könnte eine Freizeit sein. Also wenn wir bewusst mit Christus leben würden. Voller Feuer und voller Elan und voller Leidenschaft auch im Gebet und voller Kraft im Gebet. So, ja, voller Kraft und Elan und Leidenschaft untereinander. So, für unseren Gott. Ja, aber die Menschen, wir sind halt irgendwie nicht Gott. Ja, denken viel an uns. Und so ist das Problem, dass wir dann oft nach dem Gottesdienst nach Hause gehen und einfach ausblenden, so worum es eigentlich geht. Ja. Aber das ist so schön, so, weil die kommen hier runter und was sehen sie? Die kommen von ihrem Ruhepol, von diesem Berg runter und kommen sofort in den Streit rein, sofort ins Chaos, sofort ins Gemenge. Ne? Da ist gleich so eine Herausforderung da, ne? In der Jesus jetzt steht. Und die Menschen tummeln sich wieder um ihn drumherum und gucken ihn, beobachten ihn, fragen ihn, betatschen ihn. Mal gucken. Jetzt ist ein Streit hier zwischen den anderen Jüngern, die unten sind, und den klugen Leuten. Und er fragte die Schriftgelehrten, Vers 16, was streitet ihr euch mit ihnen? Ne? Und einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Der hat einen sprachlosen Geist, und wo immer der ihn ergreift, da wirft er ihn nieder, und er schäumt, und er knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe deine Jünger gesagt, sie sollten ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Der Streit mit den Schriftgelehrten war bestimmt, weil damals hieß es halt, man muss den Namen dieses Dämon benennen können, um ihn auszutreiben. Ist auch unter vielen Christen heute noch gang und gäbe. So, weil Jesus zu dem einen Dämon gesagt hat, wie ist der Name? Das hat er nur einmal gefragt, ne? Aber ist gleich eine ganze Lehre draus geworden. So geht es auch oft bei Gebeten. Man muss spezifisch den Punkt wissen, was genau krank ist und was genau die Symptome sind, um es anzubeten, damit es heilt. Hat Jesus nie gemacht. Ne? Aber wir Menschen sind halt Trottel, ne? Und fühlen uns dabei klug. Und hier ist es halt so, und die streiten sich da. Ihr könnt ihn nicht austreiben, weil der ist taubstumm. Der kann euch nicht den Namen sagen. Ist aber natürlich totaler Quatsch. So. Aber hier ist ein Punkt, ne? Jesus hat die Vollmacht gegeben, aber die Jünger können diesen Dämon nicht austreiben. Warum? Ist es ein besonders gefährlicher Dämon? Hat er besondere Kräfte oder so? Nee. Ist einfach ein gefallener Engel wie Satan selber. Ne? Ein Dämon ist auch nicht mehr als Satan selbst, weil Satan auch ein Dämon ist. Ein gefallener Engel. Hier ein Engelwesen, das sich den Rücken gekehrt hat zu Gott, zum Schöpfer. Ne? Und gesagt hat, ich lebe ohne dich. So. Aber wo ist das Problem? Wir werden es heute sehen, es geht um Kleinglauben. Also lesen wir weiter. Er, Jesus, antwortete ihm und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Aber man merkt schon eine krasse Aussage von Jesus, ne? Man stellt ihn sich immer so als lieben Hirten vor, der sein Lamm in der Hand trägt, ne? So, Jesus, du hältst mich in deinen Arm und trägst mich durch die Stadt, Schritt für Schritt. So ein, ne, aber was man nicht vergessen, dieses Bild, wo Jesus das Lamm in der Hand hält, hat das vorher das Bein gebrochen, ne? Damit es nicht laufen kann. Was ist denn das? Jesus, und er liebt seine Menschen und er sieht so viele Schafe, wenn er uns anguckt, ohne Hirten oder mit Hirten. Ja, und das, was er sich hier wünscht, ist, Mensch, Leute, lernt doch endlich, wer ich bin. Glaubt mir doch endlich. So. Ich bin der, der gesandt werden sollte seit tausenden von Jahren. So, ich bin Gott. Für Jesus ist unser Unglaube, das ist das, was er nicht ertragen kann. Das ist was, was ihm nicht gefällt. Er kann mit unserem Unglauben umgehen, nicht falsch verstehen. Okay? So, aber das ist was, was ihm nicht gefällt. Warum? Weil es bedeutet, ich vertraue dir nicht. Ich vertraue nicht darin, wer du bist. Ich kann nicht darin vertrauen, also es annehmen und es ist für mich nicht real, dass du wirklich alles machen kannst. Ne? So, wenn ich Gott nicht glaube, vertraue ich ihm nicht. So, dann ist es für mich, dann ist er kleiner in meinen Augen, als er eigentlich ist. Ne? Und Jesus sagt hier, Leute, so vertraut doch endlich in die Kraft Gottes, vertraut in Gott selber, so vertraut in eure Autorität, vertraut darin in diesem Weg und diese Berufung, die ich euch gegeben habe. Vertraut in mir als euren Führer und als den, der euch bewegt, euch alles geben will und durch euch alles machen möchte. So. Wie lange soll ich denn noch hier sein? Wie lange soll ich das noch ertragen? So. Jesus hat sich so oft schon bewiesen, jetzt in der letzten Zeit bis zu dem Punkt hier. Hat so oft seine Kraft und Macht und Autorität gezeigt über die dunklen Mächte, über die geistlichen Führer damals, über den Staat selber. Weißt du, Jesus hat so viel bewiesen über die Naturgesetze und so weiter, hat so oft gezeigt mit seiner Lehre, dass er ganz andere Wege hat, ganz anders denkt und ganz anders fühlt als wir Menschen. Ja, aber irgendwie erkennt es trotzdem die Masse noch nicht. Und Jesus, Vers 19, nee, Vers 20, und sie brachten ihm, ach so, bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der Geist ihn sah, da zerrte er ihn, und er fiel auf die Erde, wälzte sich, schäumte, und er fragte seinen Vater, na, wie lange geht denn das schon? So. Er sprach, ja, von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarm dich über uns und hilf uns. Und da drinne beweist sich jetzt der Unglaube von dem Vater. So, wenn du was tun kannst. Und ich habe das schon oft gebetet. Es ist mir so oft gefallen heute beim Vorbereiten. So, wenn du das kannst, mach das. So, das aber, natürlich kann Jesus. Jesus kann alles. Die Frage ist nicht, kannst du es, sondern die Frage, die wir stellen müssen, ist, willst du? Ist es dein Wille? Ist es, wenn ich in deinem Namen bete, ist es wirklich dein Herz und das, was du hast? Ist es dein Weg, dein Plan? Ist es der nächste Schritt, den du gehen willst mit mir? So. Also willst du, dann tu es. So. Und ich will im Glauben den nächsten Schritt tun, damit du es durch mich ausführst. So. Ja. Aber der Vater hier kennt Gott halt noch nicht. Ne? Nicht wirklich. So. Also für uns ist alles möglich. Jesus hat gesagt, für was ihr bittet, das werdet ihr empfangen, wenn ihr es im Glauben tut. Wenn ihr es in meinem Namen bittet, so wird es euch gegeben. Und das ist ein Versprechen vom Vater und von Jesus. Aber was heißt das? So, Das heißt, dass ich in seinem Willen bete. Ne? Mit Autorität und mit Kraft. So, aber in seinem Willen, in seinen Augen. Und um das tun zu können, muss ich erst mal wissen, was will er denn? Muss ich erst mal verankert sein vom Thron der Gnade und erst mal fragen und erst mal warten und horchen. Mit meiner Situation zu ihm kommen und zu ihm hinlegen und dann erwarten, dass er auch redet. Wenn wir nicht zum Thron kommen, dann ist auch die Ausführung dahin. Und das Schöne ist ja, die Bibel sagt uns, unser Wollen und auch das Wirken kommt von Gott. Und das ist das Schöne, weil ich komme vom Gnadenthron und mit meinen Bitten. Mit meiner Fürbitte für jemand anderen vielleicht oder für Situationen, in der ich gerade bin, mit Gefühlen, die mich gerade umgeben, mit denen ich allein nicht klarkomme, ne, oder mich blind machen. Und ich komme dorthin und ich lege sie ihm hin und manchmal bete ich für eine Person, zum Beispiel, dass sie heilt, geheilt wird von Gott. Ne. Und ich fange an, dafür zu beten und weil ich es im Herzen habe, weil ich dafür Leidenschaft habe für die Person, weil ich da kämpfen möchte, ne. Aber ich merke, ich bete das einmal und dann bete ich das nicht nochmal. Ne? Es passiert öfters, dass ich für irgendwas bitte, aber dann ist es auch erledigt. Ne? Und es passiert auch nicht. Ich weiß in dem Moment, ich habe es vor Gott gebracht und es war nicht sein Wille. Er hatte was anderes vor. Aber ich kenne auch die Situation, wenn ich vor ihm komme und ich habe Leidenschaft für eine Person und ich bete dafür. Ja, bring die Person jetzt zu dir, mach jetzt die Türen offen. Gib mir Freimut zu reden, schick andere hin, ja, aber komm du zu, ne, und die Leidenschaft bleibt nach dem Gebet. Und ich höre nicht auf, dafür zu bitten. Ich weiß, da ist sein Wille und da werde ich auch dann das Wirken sehen, ne, die Erfüllung der Bitte. Der Punkt ist nur, ich muss zu ihm kommen und bitten. Ich muss seinen Willen suchen, auch im Gebet. Wenn ich merke das. Mein Gebetsleben bestimmt, wie ich mit Gott wandle. Mein Gebetsleben ist dieses Zeichen, ob ich mein Glauben lebe, ganz real, oder ob ich nur Glauben spiele. Das sind mein Gebetsleben. Und das Gebetsleben kann sich jeder gut selber, da kann man sich gut selbst betrachten. Wenn dein Gebetsleben intensiv ist und voller Leidenschaft für Gott, wenn da Hingabe ist und du das genießt, die Zeit zu investieren vor diesem Gnadenthron, dann stimmt doch der Rest. Ne? Du bist ein Christ, der unterwegs ist. Du bist ein Christ, der voller Feuer ist und voller Freude, voller Geist, der sich ausstreckt nach Gnadengaben, um sie weiterzugeben an die Brüder und Schwestern. Ne? Aber ich merke das, wenn mein Gebetsleben so das Nötigste nur abdeckt. Ne? Nur zu den Zeiten, wo man halt betet. Oder nur ab und zu mal, wenn ich was brauche, wenn mir was fehlt, ne? Also dann merke ich so, da ist keine Kraft, da ist kein Heiliger Geist, kein geisterfülltes Leben. Da strecke ich mich nicht aus nach Gnadengaben und ich sehe es auch nicht. Da strecke ich mich auch nicht aus nach Wundern und nach Kraft und ich sehe es auch nicht. Und man sieht das auch in der Gemeinde. Ich glaube wirklich, das Allererste und das Allerwichtigste, und Gott hat mich in den 2 Wochen jetzt im Krankenhaus geläutert. Also eigentlich war nicht Timo im Krankenhaus, sondern ich. Ne? Und mir tat es gut. Ich hatte meine Gitarre und ich hatte meine Bibel und ich hatte Gott. Und das hat gereicht. Und ich hatte so viel zu tun, dass ich einfach nur müde war und platt, aber die Zeit einfach dazwischen drin war erlösend, heilend. Gott hat mir wieder aufs Neue gezeigt, Stefan, das, was zuerst kommen muss, und das ist das Wichtigste von allem, das ist das Gebet. Und das ist nicht nur dieses Gebet, dass man zusammen irgendwie, jetzt hat man was gesagt, was man will und fertig, sondern nein, dieses lebendige Gebet, das der Herr uns vormacht. Dieses Kommen vor seinem Gnadenthron und dort verharren. Dieses Gemeinschaft haben mit diesem Schöpfer selbst. Das, was Jesus auf dem Berg hatte mit Mose und mit Elia und mit dem Vater selbst, das ist die Präsenz Gottes. Und da müssen wir anfangen, da müssen wir hin. Und für mich hat Gott aufs Neue gezeigt, bete für die Gemeinde. Bete, dass das Gebet zurückkehrt, und zwar mit Leidenschaft und Kraft, mit Autorität, weil das habt ihr verlassen. Und das stimmt. Unsere letzten Gebetsabende waren war immer weniger und weniger Leidenschaft für anderes. Weniger und weniger Kraft. Es ging mehr und mehr um Smalltalk und Zusammensitzen. Und weil man sich mag und weil man die Zeit zusammen genießt und weil es lustig ist. Aber das, warum wir uns eigentlich treffen, ist mehr und mehr zurückgegangen. Und das zeigt einfach, wenn das Gebetsleben der Gemeinde krank ist, wird man da nicht viel sehen. Die Kraft Gottes kommt nur, wenn wir in der Kraft Gottes leben. Und die kriegen wir nur, wenn wir in Gott sind. Und das ist einfach. Und auch hier, die Jünger beten diesen Dämonen aus und der hört nicht. Der hört zwar, was sie sagen, das sehen wir dann gleich bei Jesus. Wenn er spricht, hau ab, dann ist er weg. Also kann er hören. Aber der überhört die Jünger. Warum? Weil die Jünger haben keine Kraft. Also lass uns noch zu Ende lesen. Vers 23. Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Kannst du mir helfen, Jesus? So erbarm dich über mir und hilf. Ja, wenn du glauben kannst, dann ist alles möglich, sagt Jesus hier. Der Glaube ist so was Wichtiges. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und er sprach: Ich glaube, Herr! So hilft mir, loszukommen von meinem Unglauben. Ich kenne das Gebet. Habe ich schon so oft zu Jesus gesagt. Ja, Herr, ich weiß, das stimmt, was du sagst. Und ich glaube dir das. Und ich kann dir vertrauen beim nächsten Schritt. Ich weiß, du sorgst für mich. Ich weiß, du hast einen Plan. Ich weiß, du lässt mich nicht los. Und ich weiß, du gehst mit mir. Herr, ich glaube dir das. Aber irgendwie glaube ich so nicht. Irgendwie zweifle ich trotzdem. Irgendwie finde ich trotzdem nicht die Kraft in mir, diesen Schritt dann auch zu gehen im Glauben zu. Ne? Und Jesus versteht unsere Schwachheit. Und da bin ich froh. Ich kann trotzdem zu ihm kommen, auch wenn ich nicht der bin, der ich sein möchte. Oder wo ich denke, dass er will, dass ich das bin. Er nimmt mich so, wie ich bin, aber oh, das ist ein demütiges Gebet hier. Herr, hilf meinem Unglauben. Hilf in den Bereichen, wo ich einfach nicht erkenne, wer du bist. Komm du und offenbar dich in dem Bereich, wo ich nicht gottesfürchtig sein kann. In dem Bereich, wo ich nicht deine Größe erlebe oder sehe. In dem Bereich, wo ich mehr meine Schwachheit sehe oder meine Anfechtungen oder meine Probleme oder meine Sorgen und da, wo meine Nöte größer sind als du, Herr. So, da komm und brich das raus und schick dein Licht da rein, sodass ich gottesfürchtig vor dir wandle. Dass ich dir vertraue. Und das ist ein schönes Gebet und das ist wichtig und wir müssen das jeden Tag beten. Jesus hat ja gesagt, wenn ein Glaube nur so groß wie ein Senfkorn, das sagt er in der Geschichte hier, aber im Matthäus-Evangelium 17. Also es ist die gleiche Geschichte, Parallelstelle. Ne? Wenn ihr nur euer Glaube nur so groß ist wie so ein kleines Senfkorn, so, dann könnt ihr Berge versetzen. Ihr sprecht und es passiert so. Ne? Also ihr braucht nicht viel, aber ihr müsst mir schon vertrauen. Alles ist möglich, dem, der glaubt. Die Stelle hier, diese Geschichte. Aus der wurden viele Irrlehren rausgemacht oder falsche Lehren, ne? Die wieder den Christ eigentlich zur Knechtschaft rufen. Ne? Ohne mein Glauben, wenn ich nicht glaube, wenn ich nicht an meinem Glauben arbeite, wenn mein Glaube nicht hier ist, weil mein Glaube ist hier, dann wird nichts passieren. Ne? Ich muss beten für mein Glauben. Und wenn ich mehr Glauben habe, dann kann ich mehr tun. Also, Glaube und du kannst heilen. Wird nicht geheilt, hast du zu wenig Glauben. Oder der hat zu wenig Glauben. Ne? Aber wenn es wirklich nur an unserem Glauben abhängig ist, ob Gott wirkt, dann ist es ziemlich traurig. Weil ich kann ehrlich gesagt, ich persönlich kenne keinen einzigen Christen live, nur aus Büchern oder aus Geschichten, wo ich sage so, wow, der hat Glaube. Ne? Der betet für irgendwas und sofort alles passiert. Ne? Der sagt so, die Stadt sei jetzt erlöst. Und bumm, alle fallen auf ihre Knie und beten zu Jesus. Ne? Der ins Krankenhaus geht und sagt, im Namen Jesu, ihr seid alle geheilt. So, ne? Und alle stehen auf, nehmen ihr Bett und gehen nach Hause. So, ne? Ich meine, würde es wirklich so einen Glauben geben? Jesus hatte den Glauben, aber er hat es auch nicht getan. Ne? Das, was er wollte, ist, dass wir persönlich eins zu eins zu einer Person gehen. Diese einzelne Person berühren und dieser einzelnen Person uns investieren. damit dort Jesus wirkt in Kraft. Ne? Weil es viel mehr bewirkt. Und hier, es ist unser Glaube, was ist das? Und es gibt so viele Stellen über den Glauben, aber Hebräer 11 zum Beispiel hatte ich heute. Hebräer 11, Vers 6. Ist eine gute Zusammenfassung, so was unser Glaube ist. Wir kennen die Stelle, ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Aber so lernt man Stellen auswendig. Jetzt brauche ich Glaube, um Hebräer zu finden. Wo ist mein Hebräer hin? Sag mal. Ah, da. Hebräer 11, Vers 6. Hebräer 10. Hebräer 11. Oder lesen wir Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ohne Glaube aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, der muss glauben, dass er ist, und er muss glauben, dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Ja? Glaube. Glaube bedeutet, dass man Glaube ist gleichzusetzen mit Gottesfurcht. Wenn ich glaube, bin ich gottesfürchtig. Das heißt, vor meinen Augen ist die Größe Gottes ganz real. Ja? Und je gottesfürchtiger ich bin, und auch Salomo hat das gesagt, als Zusammenfassung von seiner ganzen Weisheit und Erkenntnis, die er sein Leben lang sich erworben hat. Ne? So die Summe von all dem ist: fürchte Gott und halte seine Gebote. Gottesfurcht. Gottesfurcht bedeutet, dass ich Gott erkenne, dass ich Gott annehme. Ne? Ich glaube, dass Gott ist, und zwar nicht nur Gott, sondern dass er Gott ist, ne? Allmächtig und allwissend und alles kann, alles in seiner Hand hat, alles überschaut. So, und dass er gut zu mir ist, dass ich das annehme. Ne? So dass ich vor ihm komme, vor seinem Thron, und weiß, er will nur das Beste. Ne? So, und Jesus tadelt das hier und er sagt: Hey, ihr seid ungläubig. So, ihr habt noch nicht mal Glaube wie ein Senfkorn. Weil ihr zweifelt an mir. So, vertraut mir. Der Vater sagt: Ja, hilf mir meinen Unglauben dann. Vers 25. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist. Der war nicht sprachlos und auch nicht taub, aber die Leute haben es so definiert. Macht auch keinen Sinn, warum sollte Jesus sagen: Du sprachloser und du tauber Geist. So hört ja eh nichts. Hört doch einfach weg. Aber du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und er zerrte ihn heftig und er fuhr aus. Also wie im, wie heißt das hier? Der Exorzist, ne? Ja. So, die dunklen Mächte sind da und die sind real. Ne? Jesus sagt: Jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde in unserem Leben kämpfen da draußen die dunklen Mächte und die guten Mächte. Ne? Hier sind gerade Engel, Gefallene und Engel, die gottesfürchtig sind, so, und haben eine Schlacht. Ne? So, wahrscheinlich vor unserem Gesicht gerade kriegt einer eins auf die Schnauze. Ne? Da fallen Federn hier überall. So. Ne, wir sehen das überhaupt nicht, aber es ist da, es ist ganz real. Und wofür kämpfen sie? Für uns. Ne? So, das ist die Schlacht für die Gnade. Das ist die Schlacht in der Zeit, wo die Menschheit noch errettet werden kann. Das ist die Zeit, wo Gott sich ausstreckt und seinen Geist ausgießt und sagt: Hier ist die Schlacht, jetzt ist die Zeit, weil gleich ist er vorbei. Und dann war es das. So, und das ist ein Blick, den wir brauchen. Auch das ist ein Punkt von Gottes Furcht. Wenn ich gottesfürchtig bin, dann nehme ich das an und das ist Realität und dann lebe ich auch so. Er sagt: Wir haben eine Waffenrüstung bekommen, aber wie oft gehe ich durch die Stadt und bin mir bewusst, ich habe eine Rüstung an. Ich bin ein Krieger, ne? Oft renne ich doch rum, weiß ich auch nicht, das ist Hollywood oder frag mich nicht, so vielleicht zu viel von der CD gehört hier, ne? Feiert Jesus oder so, ne? So, wo ich mir vorkomme wie so ein kleiner Prinz, der durch die Stadt rennt, ne? Ich bin ein Kind Gottes, so ein voller Liebe und Gnade, so ein, was ja stimmt, und wir sollen in der Gnade wandeln, aber auch nicht wie Kinder. Ne? Das sind so viele erwachsene, geistlich erwachsene Christen, die ich kenne. Und manchmal zähle ich mich da auch mit rein, so ein, die sich anziehen geistlich und auch reden und denken und sich benehmen geistlich wie Kleinkinder. Das ist peinlich. Sowas kommt eigentlich in eine Klapse, wenn es real ist, ne, physisch. So ein, was aber, oh, ist so oft, dass wir uns einschränken, so ein, dass wir den Geist einschränken, sagen, ich bin zufrieden mit dem. Ich habe hier meinen Sandkasten, ich habe hier meine Förmchen, ich kann mein ABC-Lied singen, ne? Das Wichtigste vom Evangelium. So, und ich bin zufrieden. Kommt alle mit in meinen Sandkasten und spielt mit mir, bis Jesus kommt und uns holt. Ne? Dabei sind da andere Kinder Gottes so, die reifen. Die das annehmen zu reifen. Ne? Die sich bewusst sind, ja, ich bin ein Kind, klar. Und ich muss tun, was ein Kind gerade tut, okay. Und es macht doch Spaß. Ne? Aber ah, ich wünschte, ich wäre schon 12. Ne? So, dann könnte ich das und das schon tun. So, ne? Ich wünschte, ich wäre 30. So, dann habe ich endlich die Pubertät weg. So, ne? Ich wünschte, ich wäre 40. So, dann könnte ich endlich die Verantwortung, die ich bekommen habe, mit Stolz auch tragen und tun, weil ich jetzt erwachsen bin. Ne? Und überhaupt nicht mehr mich benehmen möchte wie ein Jugendlicher. So, weißt du, und so geht's weiter. Und irgendwann sind wir 60. So, und dann sind wir reif. So, und dann wissen wir, was Leben ist. Und dann wissen wir, was Leben wirklich ausmacht. Ne? Und Paulus sagt es auch so. Als ich Kind war, tat ich, was kindlich war. Dann tat ich es aber weg, als ich erwachsen wurde. Ne? Weil ich möchte nicht wie ein Bekloppter aussehen. So, ich habe eine Waffenrüstung, sagt er. Zieh deine Waffenrüstung an, sagt er. So, kämpfe, lerne zu kämpfen. Ne? Und wir lernen zu kämpfen als Kind. Gott gibt uns sein Schwert. Ne? Und wir fangen an und tun so, als ob wir große Krieger sind. Und dabei ist es nur lächerlich, wenn wirklich ein großer Krieger vor uns steht. Ne? So, aber wir lernen und wir werden besser. Was, wir müssen glauben. Wir müssen annehmen. So, und ich will da drin wachsen. Und ich finde das schön, weil das ist mein Gebet. Herr, ich glaube das. Und ich nehme das für mich an. Aber Herr, ich muss da drin noch wachsen. Mein Glaube ist noch nicht an der Grenze. Herr, und ich möchte, dass du mein Glauben zur Vollendung bringst. Gibt es auch so einen schönen Vers, ne? Jesus ist der, der unseren Glauben vollendet. Oder so ähnlich. So, steht auch im Prier, glaube ich. So, war vor 3, 4 Jahren mal in der Losung. So, dieses Jahresspruch. Na, ist ja egal. So, lese ich eh nicht. Aber Herr, hilf mir in meinem Unglauben. Da nun Jesus, Vers 25, eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er den unreinen Geist, sprach, hau ab. So, Vers 26. Der schrie und dann war er weg. Vers 27, da war man. Aber Jesus ergriff ihn, ah, naja, noch nicht, Vers 26, Mitte, und er wurde wie tot, so dass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er in ein Haus getreten war, fragten ihm seine Jünger für sich allein, du Jesus, warum konnten wir denn den nicht austreiben? In Lukas, nee, auch in Matthäus steht halt, dass Jesus sagt, wegen eurem Unglauben. Könnt ihr selber zu Hause nochmal nachlesen. Ist so. Ne? Wegen euren Unglauben konntet ihr das nicht tun. Naja, ich merke gerade, hier sind Skeptiker. Ich lese es mal vor. Matthäus 17. Steht das? Geht rucki zucki. Da, Vers 19. Da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen, warum konnten wir ihn denn nicht austreiben? Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sag euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, heb dich hinweg von hier, dorthin. Und er würde sich hinwegbegeben. Und nichts würde euch unmöglich sein. Aber diese Art fährt nur aus durch Gebet und Fasten. Okay, zurück zu Markus. Lesen wir noch den Rest. Also warum konnten wir den nicht austreiben, Jesus? Vers 29. Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und durch Fasten. Weil ihr zweifelt, weil ihr nicht glaubt. Ihr habt einen Unglauben. Das heißt, in dem Moment seid ihr nicht göttlich, sondern ungöttlich. In dem Moment habt ihr Autorität, aber benutzt sie nicht. Ihr könntet das, aber ihr könnt es auch nicht. Und ihr seid selbst schuld dran. So, weil wenn du das mal hier guckst, viele nehmen die Verse hier, ne, und dann, ja, nur durch Gebet und Fasten kann der ausgetrieben werden. Ne? Also geht's los. Du hast irgendein Projekt, ne? Da ist ein Mensch, der ist besessen, du weißt es. So, oder da ist ein Mensch, der ist krank, oder da ist ein Mensch, der ist gerade gestorben, man will ihn wieder zum Leben erwecken. Ne? Also wird angefangen zu fasten, angefangen zu beten, ne? Ganz Gebetskreise. So, und man betet und betet, weil Jesus sagt ja, nur durch Gebet und durch Fasten. Ne? So, das sind. Aber das ist total unlogisch, weil guck mal, was hier steht. Ich meine, Jesus kommt da an, steht vor dem Geist, sagt, hau ab, und er haut ab. In keinem Evangelium steht, dass Jesus vorher gesagt hat, okay, warte mal, Geist, ich komme in 3 Tagen wieder, ich muss erst mal beten und fasten, okay, um vorbereitet zu sein für dich. So, also was meint Jesus hier? So, nur durch Gebet und durch Fasten. Jesus ist ständig im Gebet. Jesus hat ein geistliches Leben, darum geht es hier. Er sagt zu den Jüngern, hey, ihr lebt entfernt von Gott. Ihr müsst in Gott befunden sein, vor diesem Gnadenthron, betend, fastend, euch entscheiden. Und zwar muss es für euch Realität sein, sodass ihr euch dafür entscheidet, für ein Leben, wo ihr Sachen meidet und sagt, nö, das kommt nicht mehr mit dem Leben vor, weil ich möchte den Platz für Gott haben. So ein Leben, das hingegeben ist für Gott. Ein geistliches Leben, das wirklich präsent ist vom Gnadenthron, und zwar die ganze Zeit. Jesus hatte das. Deswegen war Jesus immer cool. Den hat nichts aus der Ruhe gebracht. Jesus hatte Zeit mit seinem Schöpfer und so wurde vorbereitet. Im Garten Gethsemane siehst du das. Die Jünger sind da, betet für mich. Okay, betet. So, ne? Und die Jünger, ne? So, aber Jesus, der schläft nicht, sondern der fastet vom Schlaf. So, und du siehst ihn im Garten Gethsemane kämpfen. Bevor es passiert, siehst du, dass er schon kämpft. Das ist ein Gebetsleben, ein geistliches Leben. Du kämpfst, bevor es wirklich real wird. So, und zwar vor Gott. Und du siehst ihn da, wie er ringt und wie er mit Satan kämpft und wie er vor Gott ist und seinen Willen ausruft und sagt, ich will das nicht, so, aber was du willst, das will ich tun. Ne? Und dann kommt er raus aus Garten Gethsemane und die Sache ist geklärt. Er wurde vorbereitet im Heiligen Geist. Er hat das alles durchlebt, alles durchdacht. Er ist gefüllt mit Weisheit. Er hat wieder Kraft, den Weg jetzt zu gehen, auf das Ende. Ne? Und dann siehst du ja, da ist einmal der ein geistliches Leben hat und vorbereitet ist im Gebet, Jesus. Und die Leute kommen und er erwartet sie schon und sagt, ja, hier, ich bin hier, ich komme mit. Ich weiß, ich muss jetzt mit. Ne? Und dann ist da, der kein geistliches Leben hat, sondern einpennt beim Beten. Warum? Weil es in dem Moment überhaupt keinen Sinn macht zu beten. So, ne? Ist irgendwie nicht real. So, da ist Glaube da und ich will beten, aber eigentlich will ich es nicht. Ne? So, weißt du, und du siehst da Petrus mit seinem Schwert. Ne? Die Leute kommen, die Situation kommt, er ist nicht vorbereitet von Gott, weil er pennt. So ein Ohr ab. Ne? Weißt du, und das sind wir und wir müssen uns entscheiden. Das ist der Weg und Schritt für Schritt müssen wir den gehen. Entweder wollen wir ein geistliches Leben, dann ist da Kraft und Macht und Geistesgaben und Wunder. Ein lauter Gott, Feuer, Leidenschaft, Freimütigkeit im Reden, so ein Erhörung vom Gebet, eine Leidenschaft im Gebet und im Gott. So ein, oder ich lebe mein Leben. So ein, dann werde ich das dort nicht finden, nur im geringen Maße halt, weil der Geist trotzdem in mir wohnt. Ne? Wir müssen uns entscheiden, weißt du, und wir müssen vom Gnaden rumkommen. Das Erste, was sein muss, ist, dass wir persönlich, individuell, jeder Einzelne von sich vor Gott kommt und ein geistliches Leben hat. Und ich muss oft fasten. Und ich definiere Fasten sowieso ganz anders, als ich das oft höre. So, für mich ist Fasten nicht, dass ich, kann sein, ja, in bestimmten Situationen, aber allgemein ist für mich Fasten nicht, dass ich sage, ich esse jetzt nichts für die und die Zeit. Ich faste, wenn ich sage, ich weiß, was ich jetzt will. Aber das ist jetzt nicht dran, jetzt ist Gottes Zeit dran. Das ist für mich Fasten. Das ist ein Verzicht. Warum? Für Gottes Bau, für seine Ehre. Fasten ist für mich Gottes Willen zu tun, das ist Fasten. Wegzusehen von mir, mich selbst zu sterben, das ist für mich Fasten. Das tut man den ganzen Tag irgendwie. Ne? mit dem geistlichen Leben. So, das und beten ist für mich reden. Du siehst ja so ein, gucke hier, du siehst Mose vom brennenden Busch. Ja, das ist beten. Der betet gerade. Der redet mit Gott und Gott redet mit ihm. So, also dieses Wort beten nimmt viel Kraft weg, so finde ich. Ne? Ich nehme es trotzdem, ist klar, so, aber ne, manchmal vergisst man die Definition, was heißt das eigentlich so? Ne? Also mit Gott zusammen sein, das ist der Schlüssel und das ist der Punkt. Und du siehst es auch in der Apostelgeschichte, ich habe das heute nochmal gelesen. Bevor der Heilige Geist ausgegossen wurde, bevor die Kraft da waren, die Wunder wirken, die Sprachen. So. Weißt du, als Jesus noch oben war, so, und da heißt es dann, nicht Sünde. Ah nee, Quatsch, in Römer. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, also Römer 10, Vers 13. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Aber wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben, mit denen sie nicht geglaubt haben. Und wie sollen sie aber den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht und so weiter und so fort. Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Ja. Und hier ist so eine Reihenfolge und das ist ganz logisch. Wie soll denn jemand glauben, wenn ich nicht rede? Deswegen sagt Paulus immer, betet doch für uns, dass wir Freimütigkeit kriegen und offene Türen zu reden. Das haben die Gemeinden gebetet. Petrus hat es gebetet, als er aus dem Knast kam. Ne? Und als dann die Pharisäer kamen, die Schriftgelehrten gesagt haben, ihr haltet die Klappe, als die vom Hohen Rat standen. Ihr hört oft von diesem Jesus und könnt ihr leben und euer Leben leben, wenn ihr wollt. Ne? Aber was macht Petrus? Er sagt, ja, gib uns Freimütigkeit, die ganze Gemeinde bittet das zusammen. Gib du uns Freimütigkeit, das Evangelium noch lauter zu verkündigen und noch mehr von dir zu reden. Und die haben es getan. Die sind draußen und haben noch weiter. Noch die ganze Gemeinde ist draußen, hat evangelisiert. So, weißt du noch hier? Aber was alles kommt vor der Verkündigung? Und das ist viel wichtiger. Das Erste, was dir aufgezählt ist, ist den Namen Jesu anzurufen. Das Gebet. Und durch dieses Gebet wird man vorbereitet. Durch dieses Gebet wird man selber verändert. Wenn ich aus einer guten geistlichen Gebetszeit rauskomme, aus einer guten Gemeinschaft mit Jesus, dann gehe ich da verändert raus. Ich bin immer anders, als ich vorher war. Ich komme zuerst hin als Zombie, ne, geplagt von meinen Lasten und meinen Sorgen und was auch immer, was mir nicht passt. So, aber ich komme verändert da raus. Ich komme immer von diesem Berg anders drunter. So eine Zuversicht und neue Hoffnung, neue Kraft und neuen Glauben. Mit dem Bewusstsein wieder, ja Gott, du bist Gott. Voller Gottesfurcht. So. Und dann fängst du auch an, dich auszustrecken, dafür zu beten und das zu tun. Jesus sagt, ihr könnt diesen Dienst nicht tun, weil ihr keine Gemeinschaft mit Gott habt. Ihr lebt ein ungeistliches Leben und erwartet geistlich zu handeln. Das geht nicht. So. Herr, und ich bitte dich, dass du unseren Unglauben hilfst, dass du das nimmst, was du schon gesät hast in uns und das zum Wachstum bringst. Ich möchte mich nicht ausruhen, Herr. Ich möchte in diese Bahn laufen und ich möchte laufen so mit Leidenschaft, Herr, für dich, mit Kraft. Jeden Schritt bewusst laufen, ohne wieder stehen zu bleiben und mich nach hinten auszuschauen oder zur Seite. Herr, ich möchte auf dich sehen, aufs Ziel und ich möchte mit dir reden und von dir hören, Herr. Vater, ich möchte Wunder sehen und ich möchte Kraft sehen. Ich möchte Heilung sehen und Austreibungen, Herr. Ich möchte sehen, dass du die Herzen und unsere Münder aufmachst, hier in ganz Görlitz und von all deinen Kindern, egal in welche Gemeinde sie gerade sind, aber aufmachst und ich möchte sehen, wie wir freimütig dich anbeten vor allen. Ich möchte sehen, wie dein Wort rausgeht und verändert, Herr. Wie Menschen errettet werden. Weil die Zeit ist nah und du kommst und dann war's das. Ja, ich möchte bewusst sein, dass hier eine Schlacht ist und dass ich dazugehöre. Ja, so oft, dass ich im Schützengraben sitze, aber ich gehe wie David zurück nach Hause und falle dann in Sünde. Ja, weil ich denke, ich habe genug gekämpft. Weil ich denke, ich brauche mal Urlaub. Ja, wer kann schon aus diesem neuen Leben entfliehen? So. Ich freue mich auf das Ende von diesem Weg her. Ja, weil da ist wirklich Ruhe und Frieden. Und ich bitte dich, dass du uns vorbereitest jetzt. Dass wir das nicht vergessen, sondern zu Herzen nehmen. Ja, dass du das immer und immer wieder aufräumst, dass wir wirklich eine Einheit sind im Geist. Dass bei uns du zu finden bist, Herr. Ich möchte vorbereitet in den Tag gehen. Dann kann kommen, was will, Herr, und ich ziehe das durch, weil ich weiß, was passiert. Ich weiß, wo du dazu finden bist, Herr. Herr, bitte hilf uns, dass wir erwachsen werden in dir. Dass wir das ablegen, was kindlich ist. Ja, ich möchte dir Ehre geben, das wollen wir alle hier. Ja, und ich flehe dich an. Ich danke dir auch dafür. Ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde zurückbringst zu dem Punkt, wo wir Beter sind und wo es bei dir anfängt, vor deinem Thron, wo wir erwarten, wo wir auch erleben dürfen. Ja, nur bei deinem Thron erfahre ich, was dein Wille ist. Und wir wollen deinen Willen tun. Also bitte mach uns leidenschaftlich für dich. Bring uns zum Anfang, zum Ursprung, dass hier wieder Kraft ist und Veränderung. Ja, wo beginnt Erweckung? In meinem Gebet, Herr. So bitte, zieh mich immer und immer wieder dorthin zu dir. Und ja, ich bin bereit aufzugeben, zu fasten von mir, von meinen Listen, von meinen Wünschen und Träumen. Weil ich dich will, Herr, und zwar im vollen Maße. Ich möchte mit auf diesem Berg stehen, Herr. Ich will nicht unten sein, mit den Schriftgelehrten streiten und sehen, dass ich keinen Glauben habe. Also bitte komm mit deinem Geist und wirke in uns, also dass wir zusammen wachsen und erwachsen werden. Ich liebe dich. Amen.